Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Architektur und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Stefan Böck. Ich freue mich heute, Martin Hehlmann bei mir im Studio zu haben. Martin ist Chefredakteur der österreichischen Bauzeitung. Herzlich willkommen, lieber Martin.
Hallo, herzlich willkommen nochmal.
Ich freue mich, dass auch schon zwei Gäste bei uns Platz genommen haben, mit denen wir heute eine hoffentlich spannende Diskussion führen werden. Bei uns ist zum einen Martin Eichholzer von MAGK Architekten und Experte zum Thema Holzbau. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und unser zweiter Gast ist Sebastian Spaun, Geschäftsführer der FÖZ, das steht für Vereinigung der österreichischen Zementindustrie. Herzlich willkommen, Herr Spaun.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Lieber Martin, Holzbau und Zement, das klingt ein bisschen nach einer Rap-Battle. Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz deine Beweggründe für das Thema und deine beiden Gäste geben?
Ja, sehr gerne. Also erstens sind die beiden Gäste wirklich sehr prominente Vertreter der Bauwirtschaft. Ich freue mich sehr, dass wir sie gewinnen konnten für diese Diskussion, für dieses Gespräch. Worum geht's? Das Thema Nachhaltigkeit spielt eigentlich in jeder Ausgabe der Bauzeitung eine Rolle, und zwar eine große Rolle. Ich kann mich jetzt an keine Ausgabe der letzten 12 Monate erinnern, in der wir nicht zumindest eine bis zwei große Geschichten hatten, die sich mit dem Thema befasst haben, in der einen oder anderen Form. Also das Thema ist die Dekarbonisierung der Bauwirtschaft. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für alle Teilbranchen der Bauwirtschaft. Dabei gibt es unter anderem natürlich auch die Diskussion über die Auswahl der Baustoffe. Es geht nicht nur um die Baustoffe, natürlich nicht, aber auch. Und sehr stark forciert wird seit geraumer Zeit der Holzbau, mit dem Argument eben, dass der Holzbau eine sehr, sehr nachhaltige Form des Baus ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die klassischen Bauweisen, wo Baustoffe wie Zement, Beton eine wichtige Rolle spielen. Und die Argumente gehen immer hin und her. Was ist jetzt die nachhaltigere Form des Bauens? Und ich habe mir da die Frage gestellt, okay, also Holz oder Beton, was ist da besser, oder ist es Holz und Beton? Gibt es da eine gemeinsame Basis? Und das wollen wir uns eben genau anschauen. Deswegen eben diese beiden doch sehr prominenten Vertreter. Einerseits der Eichholzer, der nicht nur im Holzbau selbst tätig ist, sondern auch bei Habitat 2030, einem Netzwerk, das sich dem Thema Nachhaltigkeit im Bau verschrieben hat, sehr engagiert ist. Und auf der anderen Seite der Herr Spaun, der bei der FÖZ die Dekarbonisierung der Zementindustrie seit Jahren vorantreibt. Es gibt die Roadmap, die sich die österreichische Zementindustrie auferlegt hat. Bis 2050 will man da CO2-neutral sein. Also es ist zwei sehr eloquente und profilierte Vertreter. Und meine erste Frage, zu der würde ich dann schließlich dann auch gerne kommen, an Sie beide, und vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Herr Spaun. Meine erste Frage ist, wie weit sind Sie Ihrer Ansicht nach auseinander in Ihrer, nämlich Sie und Herr Eichholzer, bei der Frage, wie dekarbonisieren wir die Bauwirtschaft? Was ist der Weg zu einer grünen Bauwirtschaft?
Ja, ich glaube eigentlich, dass wir beide das Gleiche wollen. Und ich will das einmal so zusammenfassen. Ich glaube, wir wollen beide unseren Enkelkindern in die Augen schauen und wollen ihnen sagen können, als wir vor vielen Jahren erkannt haben, dass wir mit Business as usual unseren Planeten aus den Angeln heben. Damals haben wir begonnen, in unserem Wirkungskreis das zu tun und das zu unternehmen, damit wir euch eine Welt übergeben, die lebenswert geblieben ist. Also insofern glaube ich, wir wollen das Gleiche. Wenn ich es abkürzen darf, für mich heißt es, die Emissionen radikal zu reduzieren, aber gleichzeitig auch darauf zu schauen, dass die natürlichen Senken dieses Planetens beschützt und bewahrt bleiben.
Ja, bei mir ist es nichts anderes, also ich kann das nur dreimal unterstreichen. Die Enkeltauglichkeit oder andere Begriffe sind ja bestens bekannt. Ich denke, wir wollen wirklich alle das Gleiche, und alle, die in einer entsprechend verantwortungsvollen Position sind und die sicher die in der Rolle meines Kollegen sogar die größere, weil ich bin eigentlich nur eine kleine Nummer, ein kleiner Architekt in Wien gibt es über 3000, habe ich gar nicht den Hebel, also so einen großen Hebel. Ich kann nur sozusagen das, was wir seit 30 Jahren verfolgen, nämlich nachhaltig zu bauen, propagieren und versuchen, die Ideen, die da drinnen stecken, auch dementsprechend möglicherweise zu verbreiten oder in der Lehre oder Forschung auch unterzubringen.
Gut, das klingt ja mal sehr, sehr einvernehmlich. Aber Sie haben natürlich schon noch durchaus unterschiedliche Vorstellungen, wie man dieses gemeinsame Ziel, das Sie beide erreichen wollen, wie man da hinkommt. Was sind denn, Herr Eichelzer, vielleicht machen wir bei Ihnen weiter, was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hebel? Also wo muss man ansetzen, um dieses Ziel möglichst rasch zu erreichen?
Nee, nicht bauen. Also es klingt hart, ist aber so. Das heißt, nicht bauen wäre eigentlich der größte Hebel. Ist natürlich ein unmögliches Ding. Wir sind alle im Wirtschaftsleben, wissen, wie viel Wertschöpfung allein Bau generiert wird von unserem BIP. Und damit ist es eine unmögliche Denke, einfach nicht zu bauen. Der nächste Schritt ist, und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, also ich gehe jetzt wirklich von der Planungsseite aus und nicht von der stofflichen Seite, ist der Bestand. Bestanderhalt, möglichst viel Bestand zu bewahren, ist, glaube ich, also nicht abzureißen und neu zu bauen, sondern prinzipiell mal in den Bestand zu gehen, den möglichst nachhaltig zu ergänzen und zu umzubauen und umzustrukturieren. Das ist unser nächstgrößeres Ziel. Um eben Flächen, auch Flächenverbrauch zu reduzieren. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte des nachhaltigen Bauens, der beim Nichtbauen anfängt, als die größte Vorgabe, die natürlich schwierig einzuhalten ist und weil sie einen Bedarf gibt. Aber auch zum Bedarf hätte ich 1000 Kommentare, weil der natürlich auch relativ ist.
Können wir gerne darüber sprechen.
Da kann man nur darüber reden. Das heißt, es geht in erster Linie darum, den Impact, die Auswirkung, die auf unser Klima oder generelle Auswirkungen, es gibt ja nicht nur das Klima, sondern andere globale Grenzen, die möglichst gering zu halten. Mhm.
Sie haben jetzt zwei Schlagworte genannt, nicht bauen oder dadurch, dass man den Bestand eben erhält oder saniert, natürlich dann wenig bauen. Wie sieht man das als Vertreter der Zementindustrie?
Ja, also ich glaube, wir können uns einigen auf klug bauen oder klüger bauen, als wir es bisher gemacht haben. Materialeffizienter Umgang mit den Materialien so effizient wie irgendwie möglich. Sparen in der Konstruktion, aber das ist eher die Profession der Planer. Aber ich würde es als sehr wichtige Profession sehen und es ist oft eine Zunft, die das noch gar nicht so erkannt hat. Aber ich möchte jetzt nicht ablenken von dem, was meine Branche zu tun hat. Als meistverwendeter Baustoff der Welt ist uns natürlich klar und haben wir einen Beitrag zu leisten. Und wir haben das, wie Sie richtig gesagt haben, Herr Ehemann, vor 5 Jahren durch einen intensiven 2-jährigen Roadmap-Prozess eingeleitet und haben nach vielen, vielen Diskussionen gesagt, wir wollen diesen Weg transparent in der Öffentlichkeit gehen. Es ist uns bewusst, dass der meistverwendete Baustoff damit auch immer der meistkritisierte ist und insofern können wir uns gar nicht Intransparenz erlauben. Das fängt an bei der Reduktion des Zementklinkers in unseren Zementen. Also das kommt aus unseren Öfen, das ist das CO2-intensive Produkt. Das geht weiter über Energieeffizienzprojekte, das geht über Brennstoffwechsel, alternative Brennstoffe. Und letztlich geht es ganz am Schluss um das Abscheiden von CO2 aus unseren Öfen, da wir beim Zementbrennen ja aus dem Kalkstein CO2 austreiben. Das müssen wir leider Gottes. Wir brauchen im Kalkstein das Calciumoxid und das ist sozusagen auch das, was die Wissenschaft als hard to abate, als kaum zu vermeiden bezeichnet. Ich möchte aber vielleicht auch kurz sagen, ich kann schon ein bisschen stolz auch auf das sein, was meine Branche erreicht hat. Es weiß kaum jemand, dass dieses kleine Österreich den Zementstandort birgt, der den CO2-effizientesten Zement der Welt produziert. Also wir haben in der Vergangenheit schon sehr viel richtig gemacht und gleichzeitig noch ein zweiter Effekt, der für das Bauwesen wichtig ist. Österreich ist auch jener Standort mit dem niedrigsten Zementgehalt. Zement ist ja nur das Bindemittel im Beton. Und beides zusammen lässt uns seit 10 Jahren im internationalen Vergleich die Rankings anführen. Aber wir sind jetzt bei ungefähr 500 Kilo pro Tonne und das sind 500 Kilo zu viel. Also der lange Weg, der Marathon steht noch bevor.
Hm. Herr Eichholzer, ich nehme an, dass die Zahlen kennen Sie. Mhm. Nehmen Sie sicher auch zur Kenntnis. Sie setzen trotzdem auf Holz. Und zwar sehr stark auf Holzbau. Warum?
Schwierig zu beantworten. Vielleicht, also es gibt emotionale Gründe natürlich, die geschichtlich gewachsen sind. Also ich bin mein allererstes Projekt noch als Student war schon ein Holzbau. Das heißt, ich habe das gut gelernt und habe dadurch auch eine Liebe zum Baustoff entwickelt. Also der ist einfach, kann sehr viel, der Baustoff, hat natürlich auch seine Macken. Ja, also es ist ein bisschen ein Rennpferd, das man gut im Griff haben muss. Und das ist sozusagen einmal das ist einmal so die emotionale Seite. Und die andere Seite ist, der Holzbau hat riesige Potenziale, also die sind noch gar nicht ausgeschöpft. Wir wissen, wenn man jetzt Beton und Holz so vergleicht, dass der Betonbau begonnen wurde im 19. Jahrhundert, die ersten Versuche und sich etabliert hat, so effektiv richtig etabliert nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat man Bunkerbau und alles mögliche betrieben und hat dann gelernt, wie das geht mit dem Beton. Also da hat man wirklich viel, viel Innovationsschub gehabt und danach ist es dann der Baustoff geworden, der sozusagen auf allen Baustellen war. Und im Holzbau war das anders, geschichtlich viel ein wesentlich älteres Material natürlich. Also geschichtlich gibt es Bauten, die sind schon älter, also sind über 1000 Jahre alt und stehen immer noch. Das heißt, es gibt natürlich wesentlich mehr Geschichte und aus der Geschichte heraus hat sich der Baustoff eigentlich gar nicht so stark weiterentwickelt, sondern er war immer da, wurde aber dann verdrängt von Stahl und Beton und hat erst seit den 80er Jahren wieder Schwung bekommen. Und wir haben praktisch jetzt 50 Jahre Holzbau in der modernen Sicht und der hat noch... Der vor dem Standgas, wenn man es so ganz banal sagt. Das heißt, wir sind noch nicht, wir haben das Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft. Und da sehe ich die große Chance als Architekt, die Potenziale noch auszuschöpfen, beziehungsweise das Potenzial zu erhöhen.
Wenn man sich jetzt die Ökobilanz anschaut, also Sie beschäftigen sich ja auch mit der Ökobilanzierung. Nehmen wir vielleicht das Beispiel eines Wohnhauses, einer Wohnanlage mit 50 Wohnungen. Ich hoffe, das ist eine einigermaßen plausible Zahl. Und wenn man jetzt vergleicht, okay, also die Ökobilanz, man baut sie klassisch, sagen wir einmal, mit dem Einsatz von Stahlbeton, oder man baut sie eben in der Holzbauweise, gibt es da Zahlen? Also wie schaut da die Bilanz aus?
Das Thema ist, wir sind immer noch dabei, EPDs zu finden, Umweltprodukte, also auf Deutsch übersetzt Umweltproduktdeklaration. Das heißt, wir brauchen Werte für alle Baustoffe. Momentan haben wir haben die Verpflichtung, also die Firmen haben die Verpflichtung, die zu liefern. Da ist es noch sehr dünn gesät. Das heißt, man geht momentan bei Bilanzierungen von generischen Werten aus. Und wir machen das gerade in einer größeren Gruppe für eine große Studie, EU-weiten Studie, wo wir zuliefern, Indicators, diese Studie, wo wir 30 Gebäude erfasst haben, Wohnbauten, und die uns angesehen haben. Und da gibt es eine Tendenz, und die Tendenz ist klar, und die kann man ganz leicht erklären. Das heißt, alles, was schwer ist, mal irgendein Faktor, hat tendenziell einen größeren Impact. Das ist so. Und da Holz sehr leicht ist und im Verhältnis natürlich wesentlich leichter als ein Betonbau im Hochbau, hat es wesentlich weniger Impact in Summe, wobei der Anteil der Rohkonstruktion den dramatischen Anteil hat, also den größeren Anteil hat. Und wenn man das so vergleicht, bei den fossilen Anteil der Baustoffe, ist man im Verhältnis ungefähr bei 75%. Das heißt, wenn man einen mineralischen, mit Beton errichteten Bau vergleicht mit einem Holzbau, ist man ungefähr bei 100 zu 75. Beim GWP fossil. Ja, also nicht beim Speicher oder bei der Senke, die man mitrechnen könnte, die aber in C, also in der letzten Lebenszyklusphase, wieder aufgelöst wird. Und damit schauen wir die gar nicht an, sondern wir schauen uns an, was haben wir bei den sogenannten Bruttoemissionen, also was sind bei den Emissionen, die jetzt stattfinden, wenn ich das Gebäude errichte, tatsächlich in die Atmosphäre abzugeben.
Also übersetzt für unsere Zuhörer, Sie sagen eben, dass das Verhältnis ist 75 zu 100 in Bezug auf die Treibhausgasemissionen.
Beim Gebäude, also bezogen auf eine BGF, also die Bruttogrundrissfläche pro Quadratmeter mit oder ohne Unterbau. Beim Unterbau wird es schwieriger, weil wenn man eine Tiefgarage hat, wird das Verhältnis kleiner, weil die Tiefgarage sozusagen den Holzbau verschlechtert, unter Anführungszeichen. Also ein Holzbau nur mit einer Bodenplatte würde da noch besser aussteigen, aber dann hat man halt oberflächlich die Parkplätze. Mhm. Also die muss man dann auch mitbilanzieren. Ungefähr in dem Verhältnis, das haben wir mal so jetzt im ersten mit generischen Werten festgestellt. Generische Werte sind Durchschnittswerte, also die man sich anschaut, was ist an EPDs da, es gibt immer Ausreißer nach oben und unten und man schaut dann, dass man eine gute Mitte findet und da haben wir uns auf was geeinigt. Das wird begleitet wissenschaftlich von mehreren Instituten, österreichweit und europaweit und das wird in den, also gestern war die große Präsentation in der BUWOG von diesem Projekt und das wird in den nächsten Jahren zu Benchmarks führen, also zu irgendwelchen Leitlinien, wo man sich dann dran halten muss. Mhm.
Sie haben den Effekt der der CO2-Senker angesprochen. Herr Spaun, das ist, glaube ich, auch ein Thema, das Sie sehr interessiert. Vielleicht kurz zum Erläutern für unsere Zuhörer. Darunter versteht man laienhaft, wenn ich das richtig verstehe selbst, dass eben der Wald dadurch, dass er eben da ist als Wald, CO2 bindet und zu einer Senkung des CO2-Levels führt. Aber wenn das Holz natürlich geschlägert wird, der Baum, der nicht mehr da ist, kann natürlich kein CO2 mehr aufnehmen. Und wenn ich Sie richtig verstehe, argumentieren Sie, ja, am Anfang ist natürlich der Effekt da, aber vielleicht können Sie es mir noch mal ganz kurz erklären.
Die Senke funktioniert so, dass ich einen Baum, den ich vor 60 Jahren gepflanzt habe, ernte. Und dieses Carbon, das da in dem Baum drinnen ist, wird in einem Bauteil gespeichert. Mhm. Und statt dem Baum, den ich geschlägert habe, wird ein neuer gepflanzt und der entzieht dann wieder. Und wenn ich den Lebenszyklus des eingespeicherten Materials möglichst lange erhalte, also wenn das möglichst lang im Gebäude ist, dann habe ich natürlich einen hohen Speichereffekt, weil dieses Carbon, also dieser Kohlenstoff aus der Atmosphäre im Bauteil gespeichert bleibt. Mhm. Wobei ich selber kritisch zu dem Thema bin, weil es so viele verschiedene Betrachtungsweisen gibt, dass ich das gar nicht so in den Vordergrund rücken will. Also die Senke wäre natürlich, du kannst ein theoretisches Projekt mit einem negativen Global Warming Potential machen, das heißt mit einem negativen CO2-Wert, also das heißt eine Minusemission, die aber nicht realistisch ist, weil ja auf der Baustelle tatsächlich Emissionen passieren, auch beim Holz. Also das Holz wird ja auch transportiert mit Dieselautos, wird gehoben mit einem Kran, der mit Diesel funktioniert und wird auch getrocknet mit noch immer fossilen Anteilen. Das heißt, der fossile Anteil ist tatsächlich noch da und der muss unbedingt auch betrachtet werden, weil wenn wir CO2-neutral werden wollen, dann müssen wir es jetzt werden und nicht erst in 100 Jahren.
Mhm. Herr Spahn, der Aspekt eben, dass durch das Schlägern des Holzes der Effekt der CO2-Senke wegfällt, ist, glaube ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein wichtiger Aspekt. Möchten Sie dazu was sagen?
Ja, lassen Sie mich vorher vielleicht noch diesen Vergleich, den Architekt Eichholzer zuerst gezogen hat. Ich durfte gestern bei Indicate am Podium sitzen, darum glaube ich, wir sprechen von, und habe mich natürlich dort ein bisschen vorbereitet und bin auch in die Zahlen gegangen. Und wie Herr Eichholzer richtig gesagt hat, wurde dieser Vergleich mit generischen Daten, also mit Datenbankdaten gemacht. Und genau das ist der Grund, warum ich meine Branche sehr stark dazu angetrieben habe, dass sie für sämtliche ihrer Produkte diese berühmten Environmental Product Declarations machen. Und wir haben in dem letzten Jahr die österreichischen Experten und Wissenschaftler komplett ausgelastet und haben wahrscheinlich 280.000 Euro locker gemacht, um EPDs für jeden einzelnen Zement, von jedem einzelnen Zementwerk der Baubranche zur Verfügung zu stellen.
Darf ich da ganz kurz eingreifen? Vielleicht erklären Sie noch ganz kurz in wenigen Sätzen, was in so einem EPD eigentlich drinsteht, falls das einer von unseren Zuhörern nicht genau weiß.
Also wie soll ich sagen? Ich sage immer, das ist ein Personalausweis, der aber nicht nur eine Seite lang ist, sondern 20 Seiten lang ist, voll mit Daten. Ich glaube, das langweiligste Dokument für unsere Zuhörer. Aber die Experten, die Ökobilanzierung machen, kennen sich da schon aus. Das ist wie ein Fingerprint des Produkts. Und das Wichtigste bei diesen EPDs ist, dass externe, unabhängige Verifikatoren diese Daten noch einmal überprüfen. Also, ja, und jetzt können wir das, was ich eingangs gesagt habe, wir sind relativ gut heute schon, das ist jetzt dokumentiert. Und insofern die von Herrn Eichholzer ins Treffen geführten, auf generischen Daten beruhende Unterschied zwischen Holz- und Betonbau von 25%, der wird sich wahrscheinlich deutlich noch verkleinern, wenn man mit den aktuellen Daten, die jetzt da liegen, rechnet. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben als ersten Schritt der Umsetzung unserer Roadmap einen neuen Zement, insbesondere für den Hochbau, entwickelt. 2 Jahre erforscht, 2 Jahre zugelassen. Er ist jetzt seit einem Jahr in den Märkten, heißt CEM2C. Das wissen wirklich nur die Baumeister und die Architekten, was das sein soll. Sei es drum, dieser Zement hat jedenfalls nur mehr 50% Klinker und hat einen Fußabdruck von 325 Kilogramm. Und damit erzeugt man einen Beton, der nur mehr bei 120 Kilogramm pro Kubikmeter liegt. Und selbst wenn ich diesem Beton jetzt die Bewehrung dazu rechne, dann schneidet dieser Beton bezogen auf zum Beispiel eine Decke, die Decke hier über uns, naja, die ist Leichtbau, aber die Decke über uns, dann ist dieser Beton mittlerweile bei Brettsperrholz, also bei dem gängigen Produkt, das in den großen Bauwerken im Holzbau eingesetzt wird, angekommen. Also wir können mehr oder weniger vom gleichen Fußabdruck sprechen. Und jetzt zu Ihrer zweiten Frage. Die Frage der Anrechnung der Speicherung bin ich dem Herrn Eichholzer sehr dankbar. Und es wundert mich nicht, wir sitzen ja auch im gleichen europäischen, österreichischen Normengremium Sustainable Construction und beschäftigen uns viele Jahre damit. Und die Norm hat eigentlich dieser Anrechnung von Speichern einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, tut das lieber nicht. Und ich glaube, dass das rückwirkend auch klug war, weil das haben sie schon vor 7, 8 Jahren europäisch durchgesetzt. Weil wir sehen derzeit in Österreich eine dramatische Entwicklung in unseren Wäldern. Der österreichische Wald ist gemäß dem National Inventory Report, den wir jährlich an die UNO schicken müssen, zu einer sehr starken CO2-Quelle geworden. Der österreichische Wald ist 2023 eine Emissionsquelle von 5,3 Millionen Tonnen. Er war es auch schon in den Jahren 18 und 19. Und das Erschreckende ist, dass unsere größten Holzimportländer, also von denen knapp 80% des Holzes, das wir nicht in Österreich haben, das ist Tschechien und Deutschland, in beiden Ländern ist der Wald ebenfalls in die Quelle gekippt. Und insofern wäre es für mich hart zu ertragen, dass man Produkten auf dem weißen Blatt Papier eine Senke zuordnet, wenn dieser Naturbestandteil Österreichs eine solche nicht mehr ist. Die Gründe dafür sind mannigfach. Wir leben in Österreich in einer sehr sozialromantischen Vorstellung von dem Wald. Ich gehe jeden Tag laufen in dem Wald. Aber wir müssen uns doch eingestehen, dass viele, viele Lobbying für Verbrennung von Holz aus Klimaschutzgründen, für Bauen mit Holz aus Klimaschutzgründen dazu geführt hat, dass die Entnahmen aus diesem Wald und der Druck, man sagt, der Druck, der Entnahme, dass der so groß geworden ist und natürlich in den letzten Jahren auch noch der Borkenkäfer auf diesen Wald hereingebrochen ist. Aber ganz ehrlich, ich habe vor 35 Jahren auf der BOKU studiert und damals hat mein Botanikprofessor mit erhobenem Zeigefinger gesagt, Monokulturen sind sehr anfällig für Sturm, für Wind, für Käfer, für Kalamitäten. Mein alter Vater, 85, hat vor 65 Jahren ebenfalls auf der BOKU studiert und ich habe ihn in Vorbereitung gefragt, Papa, hast du damals in Bodenkunde, Botanik, habt ihr über Monokulturen? Sagt er, ja, er glaubt schon, dass das auch als problematisch gesehen ist. Also wir dürfen jetzt nicht so tun, als wäre der Borkenkäfer vom Himmel gefallen und der Klimawandel vom Himmel gefallen. Letztlich war es der Klimawandel, der diesen starken Holzzuwachs in Österreichs Wäldern in den letzten 40 Jahren bewirkt hat, durch die Erwärmung, durch die Düngung, durch CO2, Treibhausklima, Glashäuser, wir wissen das, durch das Steigen der Waldgrenze aufgrund der erhöhten Temperaturen. All das waren Effekte, die uns in dem Glauben gelassen haben, da ist eine unerschöpfliche Quelle, die ist nachhaltig, die ist erneuerbar und die können wir in alle Ewigkeit melken. Bei 5,3 Millionen Tonnen CO2-Quelle, glaube ich, fällt es dem letzten Ungläubigen auf, dass wir etwas auf die Bremse treten müssen. Und ich glaube, alle Insider wissen das natürlich, diese Abweichung kostet uns 1 Milliarde Euro pro Jahr an Strafzahlungen.
Herr Eichholz hat jetzt schon mit den Augen gerollt.
War ich zu lang?
Aber es ist herrlich, wenn Sie jemand, der aus der Zementindustrie ist, so gut beim Wald auskennt.
Das kann ich erklären,
gut.
Aber...
ist gut. BOKU ist ja schon einer der besten, überhaupt, die wichtigste Universität überhaupt in Österreich, weil genau da geht es ums Leben und das Leben ist die Basis aller Dinge und die 30 Zentimeter Boden machen es aus und das ist ja die wichtigste Erkenntnis, wenn man so Studien liest, dass der Boden eigentlich die CO2-Senke ist und nicht der Wald. Also der Boden ist eigentlich die große Senke mit dem Meer zusammen und der Wald trägt einiges dazu bei oder auch nicht, je nachdem. Da ist übrigens viel mehr Potenzial nur in der Landwirtschaft als im Wald, also in der normalen Landwirtschaft. Also das ist ja auch der Waldlandwirtschaft. Und das haben wir beim Faktor Wirtschaft. Was alle Argumente und kann ich nur unterstreichen und bestätigen, also ich hab einen ähnlichen Kenntnisstand wie der Herr Spahn. Was ich aber hinzufügen muss und möchte, ist, dass die Wertschöpfung in Österreich ungefähr 10% allen erwirtschafteten Geldes kommt vom Rohstoff Holz. Das heißt, 10% der Wirtschaft ist direkt, indirekt vom Holz abhängig. Sägereien, Tischlereien, Zimmereibetriebe, Baubetriebe, Baufirmen, also der Handel, ob das der Obi ist oder wer immer, alle haben irgendwie Holz dabei. Das heißt, wir haben eine absolute Abhängigkeit unserer Wirtschaft von dem Baustoff oder von dem Rohstoff. Und das möchte ich 100-mal unterstreichen, unser Rohstoff. Also es ist ein landeseigener Rohstoff. Also wir müssen nichts importieren. Im Gegenteil, wir exportieren sehr viel. Wir schicken leider viel zu viel Holz ins Papier. Also das heißt, wir das ganze Dahergeschwafel vom Paperless-Büro, das gibt es nicht, weil es wird einfach noch immer viel zu viel Papier produziert. Das werden wir möglicherweise alle Papierproduzenten steinigen, aber das ist so. Also wenn schon Digitalisierung, dann wirklich Konsequenz und nicht in einer Doppelbuchhaltung. Also es geht viel Holz ins Papier und da möchte ich auf die Ströme, ich kann jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil ich auch nicht der Experte bin dafür, aber wenn man sich diese Analyse anschaut, da gibt es einen Waldbericht jedes Jahr, wo welches Holz hingeht, wo es herkommt und wie das, sieht man, dass in den Bau eigentlich gar nicht das meiste Holz geht. Also der Bau verschlingt einmal gar nicht so viel, das heißt die Frage, dass der große Abnehmer wäre, ist gar nicht vorhanden. Und was dazu kommt, wir exportieren sehr viel Rohstoff, also halb veredeltes oder veredeltes Holz. Das heißt, es werden Produkte ins Ausland, wenn man dort mehr Geld kriegt. Also das ist also alles Wirtschaft. Ja? Also da gibt es so viele Zusammenhänge, das wäre jetzt müßig. Aber Tatsache ist, es ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und auch schon angesprochen. Und wir haben einen Waldumbau vor uns. Und ich glaube, das ist das wesentliche Argument. Das heißt, ich muss die Fichte rausnehmen. Fichte ist unser Hauptbaustoff. Also im Holzbau. Das heißt, aus dem werden die meisten Produkte. Die Fichte muss raus, weil das ist die Monokultur. Die Fichte wird umfallen, weil es der Borkenkäfer und die Trockenheit so will. Das heißt, wir haben Rohstoff, das anfällt, was aber der Wirtschaft nicht gefällt, weil wenn der Sturm kommt und es fällt viel Holz um, dann hat man viel Holz und einen kleinen Preis. höchstwahrscheinlich. Mhm. Kommt darauf an, wie gut das Holz benannt ist, das man dann ernten muss oder wegräumen muss im wahrsten Sinne. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Themen und das ist hochkomplex, allein wie man zu dem Holz kommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns in Zukunft mit dem Holz einfach beschäftigen müssen, das wir rausnehmen müssen, weil wir einen resilienten Wald produzieren müssen. Also der Wald muss resilient werden, er muss biodivers werden, er muss wieder zum Speicher werden. Das heißt, der Umbau ist im Gange. Es gibt tausende Studien, die sich mit dem beschäftigen, wie man umbaut und Richtlinien, was man sozusagen anpflanzt, damit es eben in 20, 30 Jahren noch lebt, das Material. Also es geht ja darum, dass es trockener wird, dass man ein bisschen Klima vorausschaut, sozusagen agieren muss. Und es sind ganz andere Aufgaben und das Dramatische an dem ist, dass wir ja, wenn wir jetzt einen Baum pflanzen, den erst in 70, 80 Jahren wieder zu Gesicht bekommen in Wirklichkeit. Das heißt, wir sehr stark antizipieren müssen. Das war die Aufgabe auch schon vor 200, 300 Jahren, also wo man begonnen hat, den Wald umzubauen auf Monokultur und jetzt kommt es zum Rückbau. Das heißt, es gibt eine Parallelentwicklung und ich gehe davon aus, dass da allein der Anfallende, das, was anfällt, was sowieso anfällt, verarbeitet werden muss. Und wenn ich es verarbeite, bitte nicht verheizen, sondern in ein Projekt einbauen und deswegen mit dem Baustoff bauen, Möbel bauen und Gebäude bauen.
Der Herr Spaun hebt den Zeigefinger. Bitte.
Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich habe hier kein Plädoyer gehalten, die Wälder nicht zu nutzen. Also das wäre völlig irreal. Der Herr Eichholzer hat recht, das ist eine riesige Wertschöpfungskette. Obwohl das jetzt im Umweltschutz kein Argument wäre, aber ich komme aus der Wirtschaft, also die drei Säulen der Nachhaltigkeit nehme ich schon auch ernst. Aber wir sind ja über den CO2-Faktor dorthin gekommen. Ja. Das, was jetzt schon wieder mit den Werkstoffen zu tun hat, ist, dass wir in der heutigen Praxis, und das lesen wir, wenn wir uns die Holzbilanz anschauen, feststellen, um ein finales Holzwerkstück in einem Haus einzubauen, ein Fassadenelement, ein Deckenelement, vorgefertigt, bis es soweit ist, dass das wirklich final im Holzhaus eingebaut ist, in der Decke oder sonst wo, da fallen sehr viele Reststoffe an im Vorfeld. Und ich habe mir das sehr genau angeschaut und wissen Sie, warum ich mir das sehr genau angeschaut hat? Weil der Chef des Verbandes, der die Holzverbrennung protegiert, also vertritt, der schreibt selbst, dass für ihn der Holzbau, die Holzbauoffensive, sagt er, ist ein Bioenergieturbo. Und das hat mich interessiert. Also diese Aussage, Stärkung des Holzbaus führt zu einem Bioenergieturbo. Und dann sagt er noch, und ich glaube, man kann ihn zitieren, das ist der Herr, ich glaube, Diplom-Schnepp-Femmeter, Chef des Biomasseverbandes. Und dann schreibt er in diversen Presseaussendungen, um einen Kubikmeter Werkstoff final zu haben, fallen 6 Kubikmeter Nebenprodukte an. Also wenn ich das etwas platt übersetze, um einen Baum im Haus einzubauen, muss ich 6 im Wald umschneiden. Und das lässt sich, und ich habe mir die Arbeit angetan, messerscharf aus der österreichischen Holzbilanz herauslesen. Man muss tatsächlich 6 Bäume umschneiden, um einen dann als Werkstoff final in einem Gebäude zu haben. Und ob es jetzt 6 sind oder 5, es sind auf jeden Fall man braucht sehr viel primären Rohstoff, um einen final drin zu haben. Alles andere geht in die Biomasseheizkraftwerke, geht in die Papierindustrie, geht auch in die Spanplattenindustrie. Aber nach meiner Rechnung heißt das, dass in etwa 5 dieser Bäume oder 4 gehen sofort in die Flamme und damit das biogene CO2 in die Atmosphäre und ein Baum geht den Weg über die Spanplatte und bleibt damit etwas länger im Kreislauf. Also dieser Druck, es ist nicht so sehr entweder oder, man nennt das dann liebevoll die kaskadische Verwertung, aber ausgelöst wird dieser Druck auf die Wälder auch durch den Holzbau. Und ich bin bei Ihnen, Herr Eichholzer, wir müssen alles tun, dieses schlechte Verhältnis durch modernere Technologien zu verbessern. Das ist eine Schlüsselaufgabe, also materialeffizienter werden, Weil mit diesem Verhältnis, glaube ich, werden wir nicht punkten. Insofern, ja, wir haben auf beiden Seiten große technologische Herausforderungen vor uns.
Genau. Also das kann ich auch wieder nur unterstreichen. Wir sind eine Zeit lang, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich ruhiges Gewässer gehabt. Also es ging alles bergauf und wir kommen jetzt in einen Strudel, ähnlich wie vor 100 Jahren, wo sich politisch und auch von der äußeren Bedrohung sehr viel tut. Ja, also ich bin ziemlich überzeugt, dass wir jetzt in eine unruhige Phase kommen. Ich hoffe, dass die unruhige Phase nicht so unruhig wird, dass sie wirklich ähnlich wie im letzten Jahrhundert zum Worst Case führt, also zum globalen Krieg oder einer größeren Auseinandersetzung, als wir sie eh schon spüren jetzt die ganze Zeit. Aber in dieser Unruhe passiert natürlich sehr viel. Und wir sind alle angehalten zu optimieren. Das heißt, es ist jetzt nicht die Heiligsprechung von irgendeinem Baustoff, der jetzt alles lösen wird, weil wir hätten noch ganz andere. Ich sitze jetzt da, weil ich gerne, und weil ich so auch so heiße, ja, also ich habe es ja im Namen, weil ich gerne mit dem Werkstoff baue. Ja, aber wir bauen ja mit Beton genauso. Also es ist ja nicht so, dass ich nur mit Holz baue. Ja, also eigentlich schon deklarierterweise im Büro, aber wenn wir ein Projekt angehen, ist Beton immer ein Teil davon. Also das ist ja nicht so, dass das nicht da ist, das Material, oder dass wir das vermeiden, ja? Sondern dass wir sagen, wir optimieren einfach mit unserer Herangehensweise. Und es sind alle angehalten, einen Beitrag zu leisten. Wir könnten über Lehm sprechen, wir könnten über Ziegel sprechen, wir könnten über alles Mögliche noch sprechen. Und alle haben ihre Aufgaben. Und dass der Werkstoffholz nicht heilig gesprochen wird, ist ganz klar, weil es einfach viele, es ist einfach ein Teil unserer Wirtschaft und Wirtschaft funktioniert nach eigenen Regeln und nicht nach absolut ethischen Regeln, sondern nach Gewinn- und Verlustrechnung und was auch immer. Also jeder will Profit machen und damit schaut er natürlich, dass er seinen Profit macht und der gern verbrennt, wird gern verbrennen. Ja. Wobei das Verbrennen ja die in der Kaskade schon die Nummer zwei ist, weil Nummer eins, also das zweitschlechteste, das erstschlechteste ist natürlich Erdöl zu verbrennen. Ist auch biogen, aber es ist natürlich was ein Million Jahre braucht, dass es überhaupt dorthin kommt. Also Öl und Gas zu verbrennen ist das Dümmste, was man machen können. Das Zweitdümmste ist es überhaupt zu verbrennen. Das Drittdümmste und dann nicht mehr Dumme ist solare Energie zu nutzen. Also alles, was solar ist, das ist Wind, Wasser, direkt Photovoltaik oder was auch immer. Also das ist ganz klar. Und genau diese Energiequelle, eben die Sonnenenergie, die werden jetzt alle nutzen. Und ich träume davon, dass es einen Beton gibt, der nur mit solarer Energie produziert. Also eigentlich gar kein Beton, weil Beton wird ja nicht produziert, sondern es wird Zement produziert und seine Zuschlagstoffe. Und da haben wir noch ganz, ganz andere Aufgaben. Wir haben die Aufgaben, nämlich der Zement alleine ist es ja nicht, sondern wir haben noch die Aufgabe, die Zuschlagstoffe dementsprechend aus regenerierbaren Quellen zu bekommen, nicht in der Erde herumzugraben damit, nicht in der Erde damit herumzugraben oder das eben rauszunehmen. Und wir haben die Aufgabe, den Stahl zu verbessern. Die Föst tut anscheinend eh schon ein bisschen mit Wasserstoff, kostet richtig viel Geld. Ich sage das jetzt so banal, aber die haben richtige Aufgaben. Und den Stahl wiederzubekommen, es ist keine kleine Aufgabe, weil der Stahl eben im Recycling nicht so einfach ist. Man kriegt den so sauber nicht mehr zurück, wie man sozusagen ausgegeben hat. Und da gibt es noch viele andere Aufgaben. Das heißt, der Werkstoff oder der Baustoff heißt ja nicht Zement, sondern er heißt ja Beton. Und der Baustoff Beton hat noch viele, 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 viele andere. Ähnlich jetzt wie geschildert beim Holzbau gibt es natürlich viele Aspekte. Die kennen wir, die sehen wir. Also Schalung, also das ist was ein Material, Schalung weggeworfen wird, im wahrsten Sinne. Das wird auch verheizt, weil Schalung ist ein Material, das wird schon öfter verwendet, aber nicht im Sonderschalungsbau. Da gibt es dann eigene Tischler, die richtige Konstruktionen bauen und die Konstruktionen sind meistens schon, könnten schon Häuser sein fast. Ja? Und die werden aber dann wieder weggeben. Das heißt, da gibt es viele, viele Argumente, was fällt an Abfall, an Müll, wie schaut die Kaskade aus, worum muss ich kümmern. Es ist so komplex, dass man jeden überfordert, der sich nicht wirklich damit auskennt und es ist auch schwer nachzuweisen, was das Schlimmere ist. Ich möchte nur darauf drücken, sozusagen, dass wir die Aufgabe haben, alle in unserem Bereich entsprechend zu agieren. Ja, und der Herr Spahn hat es eh gesagt, also die Zementindustrie strengt sie wirklich an. Das kostet auch, glaube ich, ganz schön viel Geld, den Zement einmal in die richtige Richtung zu bringen. Aber wir haben dieselben Aufgaben beim Beton, also beim Zuschlagstoff, wir haben dieselbe Aufgabe beim Stahl und wir haben die gleichen Aufgaben auch in der Holzindustrie. Also die ist auch nicht heilig gesprochen. Also es gibt auch dort noch genug Aufgaben, die man optimieren kann.
Ich möchte ganz kurz auf die Heiligsprechung eingehen. Inwieweit ist es ein Image-Thema? Weil hier wird sehr wissensbasiert diskutiert. Mhm. Und der Eindruck ist, es wird an einem Strang gezogen. Die Heiligsprechung oder vielleicht Verteufelung hier Holz, da Beton, ist das das, was in der Bevölkerung immer noch da ist und vielleicht sogar bis hin zu Politikern geht, die dann Entscheidungen zu treffen haben, was jetzt gut und was böse ist und so weiter. Ist dieses Schwarz-Weiß-Denken vielleicht in der Branche gar nicht da, sondern woanders?
Ja, also ich glaube, ich bin seit 26 Jahren vertrete ich den Zement und die Forschung im Zement, betreibe auch ein großes Forschungsinstitut. Und Sie können mir glauben, ich habe eine dicke Haut bekommen müssen, weil wir sind in der Öffentlichkeit sehr oft oder meistens als nicht nachhaltig und der böse Bube und sehr oft auch als Klimakiller bezeichnet. Und alle, die uns dann näher kennen und mit uns arbeiten, kriegen ein völlig anderes Bild. Ja. Und ich frage mich auch seit langer Zeit, warum hat sich das eigentlich noch in den letzten Jahren verschlechtert? Das hat ganz viele Ursachen. Wir sind halt auch ein Massenbaustoff. Jeder, der aus seinem Haus raustritt, in der U-Bahn, egal wo, ist Beton. Und wenn wir in eine Bäckerei gehen, das vergleiche ich manchmal so, und da, ui, der Josef Bröll möge mir das verzeihen, wenn er noch Mehl malt, ich weiß es gar nicht. Aber wir schauen in die Auslage und sehen das wunderbare Gebäck in einer Auslage, den Plunder, das Wiener Gebäck, was die ganze Welt fährt her. Wer spricht über das Mehl, ob es grau oder glatt ist? Niemand. Ich kenne aber meine Kollegen aus dem Getreideforschungsinstitut, die leiden auch, weil das Mehl hat auch kein Image oder nicht dieses Image. Ein bisschen so geht es uns. Und jetzt möchte ich aber dem Holz Komplimente streuen. Und ich bin nicht lakonisch, wenn ich sage, eines, warum ich das Holz beneidet, dass es auf einer fast schon einer Sympathie-Tsunami oder Sympathiewelle surft seit vielen Jahren. Das war nicht immer so. Das war nicht immer so, aber sie haben viel dazu beigetragen. Es gibt viele Gründe, weswegen ich den Holzbau auch als Benchmark sehe. Und ich verhehle nicht, ich kann die aufzählen. Der Vorfertigungsgrad ist genial, die Präzision, mit der man Holz bearbeiten kann, aber auch bearbeitet. Die Digitalisierung in dieser Branche, da waren sie Vorreiter, da waren sie vorneweg. Die Flexibilität, auch wie sie sich mit anderen Baustoffen sozusagen ergänzen, sehr oft ergänzen. Wobei Herr Eichholzer hat es gesagt, da muss man dann schon wissen, was man tut. Die Baustoffe verhalten sich oft sehr anders. Und selbstverständlich haben beide Werkstoffe, insbesondere in Österreich, einen historischen Beitrag zur Baukultur geleistet und leisten das immer noch. Also es gibt gute Gründe für ein Nebeneinander. Das Einzige, wo ich eben darunter leide, ist, dass Holz sehr oft nur auf das Klimaschutzprodukt reduziert wurde, auch im Marketing. Und wir als das Gegenteil sozusagen, ne? Nicht in unserem Marketing, aber vielleicht ein bisschen im Marketing vieler anderen. Und ich glaube, die Zeit der Ökomythen ist vorbei. Was wiegt's des Hatz? Hands on deck, wie es so schön heißt. Und insofern begrüße ich diese Initiativen wie Habitat 2030 und andere, wo Leute lernen wollen und sich die Mühe in ihrer Freizeit antun. Meistens gehe ich davon aus, weil wer soll es denn bezahlen, es wirklich wissen zu wollen und die Welt zu einem besseren zu drehen. Also ich glaube, wir sollten unsere Marketingabteilungen ein bisschen zurückpfeifen und über das reden, um was es geht, mit allen Werkstoffen vernünftig, effizient, ressourceneffizient umzugehen. Und wenn ich noch ganz zum Schluss Werbung machen darf für eine Ausstellung im Wien-Museum, also nichts Plattes. Da beginnt im Mai eine Ausstellung, die heißt Eisenbeton, Anatomie einer Metropole. Und es geht um die Zeit Otto Wagner 1890 bis 1905. Kaum jemand weiß, dass der 7., 8. Bezirk zu 70% Eisenbeton ist, nicht Ziegel. Die Urania, die alte Kreditanstalt, in der wir waren, jetzt ist ein Spar drinnen. Alles Bauten aus einer Zeit, wo die Ingenieure namens Alfred Pohr, ein Herr Pittel, noch immer bekannt, mit diesen Materialien, das damals ganz neuartig war, Paris und Wien, die Wiege des Eisenbetons, Stahl hat es noch lange nicht gegeben, kam erst 40 Jahre, 30 Jahre später. Und weswegen es dieses große Buchprojekt, das ich unterstützt habe, und jeder fragt mich, warum hat der Spahn in Zeiten der Dekarbonisierung und Roadmap und hunderte Millionen Investments, die vor uns ein Buchprojekt über ein 120 Jahre altes, das jetzt in einer Ausstellung, dann werde ich Ihnen das kurz sagen, weil es hat so viel mit dem zu tun, mit dieser Sparsamkeit. Otto Karpfinger, der Architekturdoyen, der dieses Buch geschrieben hat und diese Ausstellung kuratiert hat, zeigt mir den Bau der Wien-Überbauung. Dahinter war gerade die TU Wien eingeschaltet und verputzt. Ja. Und vorn haben sie die Bögen über die Wien gebaut. Und plötzlich liegt dort ein Träger über den Wienfluss und die Bauchefs mit Zylinder und Frack stehen davor. Und der war fachwerkartig angeordnet, aber es war gegossener Beton. Und auf dem Träger saßen 5 Zimmerleute und haben den Beton überall dort verdrängt, weg, also die Schalung gemacht, um dort Beton nicht zu haben, wo man ihn statisch gar nicht braucht. Und die Ingenieure, die Herren Pohrs und andere, die hätten die gekreuzigt, wenn man den Beton in einer Scheibe aufgestellt hätte und so weiter. Und da habe ich gesagt, Herr Karpfinger, jetzt haben Sie mich. Die Leute waren damals deutlich klüger wie wir. Oder was ist seither passiert? Und wenn ich das sagen kann, was ist seither passiert? Die Arbeitskraft wurde im Vergleich unendlich teuer und unsere Materialien wurden unendlich billig. Jetzt kreuzigen mich wieder die Betonbauer und sagen, ist eh so teuer. Nein, sie wurden unendlich billig. Und seit diesem Projektstart vor 5 Jahren stelle ich mir die Frage, ja, die Arbeitskraft werden wir nicht verbilligen, so oder sollten wir nicht. Wie können wir es trotzdem machen? Und ich stelle mir seither die Frage ganz intensiv, ob nicht Roboter und Digitalisierung die Arbeit machen können. Nicht der modernen Zimmerleute, aber die Arbeit, die wir uns heute nicht mehr leisten können, um wieder dorthin zu kommen, wo die Ingenieure der Jahrhundertwende, der letzten Jahrhundertwende schon längst waren.
Ja, ich schaue ein wenig auf die Uhr. Also wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weitermachen. Aber wir müssen so langsam in die Schlusskurve kommen. Ich würde Sie mal ein kurzes Fazit aus Ihrer Sicht bitten und in dem Fall kurz, also in 3-4 Sätzen. Ja, alles gut. In 3-4 Sätzen. Die Frage ist, also würde ich abschließend, also wir haben festgestellt, es gibt durchaus unterschiedliche Ansichten, es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten. Herr Eichholzer, aus Ihrer Sicht, worauf kommt es an, nochmal auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Bauwirtschaft? Also was sind die wesentlichsten Hebel in kurzen Worten?
Ich als Planer habe natürlich die völlige Überzeugung, dass ich jetzt agieren muss. Also wir haben über 340 ppm CO2 in der Atmosphäre, wir müssen runter, wir schaffen die Klimaziele nicht. Das heißt, das CO2 bedroht uns ganz stark neben anderen globalen Grenzen, habe ich eh schon gesagt. Aber CO2 ist ein richtig großes Thema und wir müssen alles daran setzen, das einmal sozusagen in den Griff zu kriegen. Das wird eine Riesenaufgabe. Und beim Agieren selbst ist es einfach das Zurückgehen auf die Potenziale, alle Potenziale zu nutzen. Das sind alle angehalten, das zu machen. Das macht die Zementindustrie, macht der Betonbau, machen alle Baufirmen. Aber auch bei den Regularien muss man da, also es gibt in allen Ebenen ganz, ganz viel zu tun. Und ich denke, ich werde den Weg weitergehen, den ich mache, mir die Dinge genau anzuschauen, bleibe natürlich bei meinen Überzeugungen und versuche, die noch sozusagen zu schärfen und besser zu werden.
Dankeschön, ja. Herr Spahn.
Ja, ich bin, also da, ich glaube, wir stimmen da überein. Radikal die Emissionen senken und so schnell wie möglich. Was ich mir noch wünschen würde, ist, wir reden seit 20 Jahren über grüne Märkte. Und grüne Märkte würde ja auch bedeuten, dass man bereit ist, für grün zu zahlen. Da sind wir im Bauwesen nicht sehr erfolgreich. Das muss man ehrlich sagen. Die großen Dekarbonisierungsprojekte, so näher sie zur Startlinie rollen, desto verzweifelter sind sie, weil sie immer mehr feststellen, ich muss dann mit einem 50%, 100% teuren Projekt an den Start gehen. Bin der Erste, aber sobald ich das tue, werde ich von den, die noch nicht so weit sind, eingeholt. Das ist eigentlich, da spreche ich schon sehr aus der Schule, derzeit das größte Problem. Wir reden über grüne Märkte, wir schaffen sie aber nicht. Und ich glaube, ganz besonders schwierig ist das in der Bauwertschöpfungskette, hier den ersten Schritt zu gehen. Also insofern, die Herausforderungen sind groß, die Ambition ist es aber auch. Und ich glaube, wir sollten uns weniger miteinander beschäftigen, sondern eher versuchen, gemeinsam zu gehen. Ich weiß nicht, wer da den ersten Schritt aufeinander zumachen muss, aber es ist sicherlich besser, miteinander als übereinander zu reden.
Das klingt nach einem guten Schlusswort.
Ja, vielen Dank. Das sind tatsächlich schöne Schlussworte. Vielen herzlichen Dank an unsere beiden Gäste. Vielen Dank, Martin, für die Moderation.
Sehr gerne.
Das war's für heute im Architektur- und Bauforum. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik Stefan Böck. Website und Newsletter wie immer auf www.handwerkundbau.at.